machen es heute ein bisschen anders als normalerweise zu Ostern. Wir bleiben heute Morgen einfach in den Text, den wir sowieso durchmachen. Wir gehen Vers für Vers durch den Römerbrief zurzeit. Wir sind im Kapitel 1. Die Verse 1 bis 15 haben wir die Einleitung des Römerbriefes. Und die Verse 16 und 17, die wir heute durchnehmen wollen, das ist das Thema des Briefes und eigentlich die Überschrift über das ganze Buch, die Schlüsselverse. Und dann Rest von dem Buch ist eigentlich die Auslegung, die Ausarbeitung dieses Themas. Und das sind wunderbare Verse, die wunderbar für Ostern passen. Wo wir das feiern, was Jesus für uns getan hat am Kreuz, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung für uns und das, was er für uns erkauft hat. Wir feiern, dass wir Menschen vergeben, Vergebung haben können, unserer ganzen Lebensschuld. Und wir feiern, dass wir in Beziehung mit Gott kommen können. Und dass wir errettet sein können aus unserer Verlorenheit und unserer Entfremdung von Gott. Also lasst uns diese beiden Verse lesen. Römerbrief Kapitel 1, die Verse 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil, jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst, als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Müssen wir erstmal definieren, was das Evangelium ist. Und wir haben das schon öfter getan, aber für die, die letzten Sonntage nicht da waren. Das Evangelium bedeutet so viel wie die gute Nachricht übersetzt oder die frohe Botschaft. Frohe Botschaft, dass Gott in Jesus Christus durch sein Leben, durch seinen Tod am Kreuz für uns, durch seine Auferstehung ewiges Leben und Gemeinschaft mit Gott möglich gemacht hat. Aber ich denke, bevor wir die gute Nachricht schätzen können, müssen wir zuerst die schlechte Nachricht verstehen. Und die schlechte Nachricht ist, die Frage ist, wovon müssen wir errettet werden, bevor wir das Gute schätzen können? In welchem Sinn sind wir verloren? Und die schlechte Nachricht sagt uns, dass wir Sünder sind. Und es ist nicht schwer, das zu erkennen, dass wir irgendwie verloren sind. Wir kennen das aus eigener Erfahrung. Wir müssen nur unsere Augen aufmachen und uns umschauen in unserer Welt. Wir müssen nur ein bisschen auf unser Herz hören, unser Gewissen. Wir Menschen sind weit von dem entfernt, was wir sein sollen. Und unser Gewissen gibt uns Zeugnis, dass wir schuldig sind. Und diese Schuld trennt uns von Gott, der absolut heilig ist und perfekt ist und rein und der absolut gut ist und absolute Liebe ist. Wir passen so, wie wir von Natur aus sind, nicht zu ihm. Das ist wie, wenn einer von uns in eine Jauchengrube reinfällt und mit anderen Gemeinschaft haben will. Das können das ausprobieren, das ist nicht möglich. Leute werden sagen, ich glaube nicht. Wir sind getrennt von Gott durch unsere Schuld, durch unsere Unvollkommenheit und deswegen sind wir verloren. Wenn wir über das Wort nachdenken, was heißt verloren sein? Verloren sein heißt so viel, dass etwas oder jemand nicht dort ist, wo er sein soll. Ist verloren gegangen. Für uns konkret, dass wir nicht bei Gott sind, dort, wo wir eigentlich sein sollten. Gott, der uns geschaffen hat für eine Beziehung mit sich. Er ist unser Zuhause. Und wir sind entfremdet. Wir sind getrennt von ihm, ohne Chance, diese Trennung aus uns selbst zu überwinden. Sind entfremdet, sind abgeschnitten von unserem Zuhause, von dem Sinn unseres Lebens, von seiner Nähe. Und wir sind hineingeworfen in eine Welt, die auch so weit entfernt ist von ihm. Von seinem Charakter, von seinem liebevollen, reinen, heiligen Charakter und seinem Weg. In eine Welt, die sich ja selbst zerfleischt und selbst zerstört. Und das ist unser Problem. Unser Problem ist, dass wir Wesen sind, die geschaffen sind für Gott. Geschaffen für eine persönliche, enge Beziehung mit ihm. Und dass wir Wesen sind, die perfekt sein sollten. So heilig wie er. Dass wir Wesen sind, die in einer perfekten Umgebung leben sollten mit ihm. Aber wir haben uns davon entfernt. Wir sind Sünder. Und wir leben in einer Welt, die voll Sünde ist. Und wir sind getrennt von dem, was Gott für uns hat. Von ihm selbst und von dieser Lebensqualität eines Heiligen, das heißt eines heilen Lebens. Da steckt dieses ganze Wort heil drin in dem Wort heilig. Und wir sind getrennt von dem Himmel, von diesem perfekten Ort in seiner Gegenwart. Von all dem, wonach unser Herz sich sehnt. Und damit sind wir auch getrennt von unseren eigenen Träumen und all unseren eigenen Idealen. Und das ohne Fähigkeit, uns selbst zu ändern, ohne Kraft, uns selbst zu ändern. Und wieder so perfekt zu werden, wie die ersten Menschen mal waren, so wie wir sein sollten. Keine Kraft, in die Beziehung mit Gott, in den Himmel zurückzukehren. Und wir leben hier auf dieser Erde schon so einen Vorgeschmack. Hölle auf Erden. Wir schauen uns um. Ganzen Kriege, ganze Streit, Unfrieden, Depression, Angst, Leid. Wir sind auf uns allein gestellt. Durch unsere Schuld. Verdammt. Das ist nur ein Vorgeschmack, was wir hier auf der Erde erleben. Wir sind verdammt zur Hölle auf Ewigkeit. Hölle ist eigentlich nur die Vollendung von all dem Schlechten und all dem Bösen auf dieser Erde, all dem, was Gott unähnlich ist, ist eine Ewigkeit ohne Gott und all dem, was seinen Charakter ausmacht, ist ewige Finsternis, ewige Einsamkeit, äußerste Finsternis, absolute Gottesferne. Genauso wie der Himmel die Perfektion von all dem ist, was in dieser Welt noch Gott ähnlich ist und was noch von seiner Schönheit übrig geblieben ist. Sind verloren. Sind getrennt. Und das ist wahrlich Verlorenheit im wahrsten Sinne des Wortes. Im Vers 17 heißt es am Ende hier, der Gerechte wird leben. Der Ungerechte, der Unvollkommene wird sterben. Und deswegen brauchen wir Rettung. Und das müssen wir verstehen. Deswegen brauchen wir Rettung. Und zwar von außerhalb, weil wir es selbst nicht können. Und genau das hat Gott getan. Er hat uns zu sehr geliebt, um inaktiv bleiben zu können. Konnte diese Trennung von uns nicht ertragen. Und genau das hat Gott getan, dass er von außen gekommen ist, um uns zu retten. Und er ist in Jesus Christus Mensch geworden und ist von außerhalb hineingekommen in unsere von Sünde verseuchte Welt, in unsere kranke Welt, zu uns Kranken, sündigen Menschen, um uns zu heilen und um uns hinauszuziehen aus unserer Jauchengrube, um uns zurückzubringen nach Hause, zu unserem Schöpfer, zu unserem Vater im Himmel. Und Jesus hat ein perfektes, vollkommenes Leben für uns gelebt, so ein Leben, was wir nicht leben konnten. Nie einen schlechten Gedanken gehabt, nie ein böses Wort gesagt, nie was Falsches gemacht. Er war absolut heilig, absolut perfekt, immer das Richtige getan, immer das Gute getan. Und dann ist Jesus ans Kreuz gegangen, aus freiem Willen. Und er hat dort all unsere persönliche Schuld auf sich geladen, auf sich genommen. Diese konkrete Schuld, die wir unser ganzes Leben aufgebaut haben und noch aufbauen werden. Es wurde auf ihn gelegt, das heißt, es wurde ihm zugerechnet. Wir haben im Alten Testament dieses Bild. Diese ganzen Opfer im Alten Testament sprechen nur von dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und bevor sie so ein Opfertier, ein unschuldiges Tier geopfert haben, haben sie die Hände draufgelegt und haben ihre Schuld bekannt, haben ihre Schuld auf dieses Vieh gelegt. Und dann ist der Unschuldige für den Schuldigen gestorben. Gott wollte die Menschen darauf vorbereiten, sein Volk, das ganze Alte Testament. Das, was Jesus tun würde. Wir haben dieses Bild schon hunderte Jahre zuvor dargelegt für uns, dass ein Unschuldiger sterben muss für die Schuld der Schuldigen. Und Jesus hat dort am Kreuz Die ganze Konsequenz, die ganze Folge unserer Sünde lebt an unserer Stelle. Er hat den Tod erlebt, den physischen Tod, er ist gestorben. Aber auch den geistlichen Tod. Tod heißt so viel wie Trennung. Leibliche Tod ist die Trennung von unserem Geist, von unserem Leib. Geistliche Tod ist schwerwiegender, das ist die Trennung von Gott. Trennung von unserem Geist, von ihm. Jesus hat diese Konsequenz, unsere Schuld, die uns tötet, die uns von Gott trennt, am Kreuz erlebt. Er hat gesagt, Vater, warum hast du mich verlassen? Und er hat bezahlt, er hat gesagt, es ist vollbracht, dieses Erlösungswerk. Und dann ist Jesus auferstanden. Er hat diesen Tod, er hat diese Trennung überwunden. Und seine Auferstehung, die wir heute feiern, es bestätigt uns, bringt den Beweis, dass er wirklich der war, der er behauptet hat zu sein. Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein Zeichen, dass ich der bin, der ich behaupte zu sein. Ich werde auferstehen nach 3 Tagen. Und das ist die Bestätigung für uns, dass sein Erlösungswerk angenommen wurde und dass damit unsere Schuld vor Gott völlig bezahlt ist. Und dass wir damit Vergebung und Annahme bei Gott haben und Gemeinschaft mit Gott haben können. Und neues Leben und Veränderung durch Gott möglich ist. Und Eintritt in den Himmel möglich ist. Und Jesus bietet uns diese Dienstleistung, wenn wir so sagen wollen, die er durch seinen Tod und sein Leben und seine Auferstehung erbracht hat, uns als Geschenk an. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, dass wir es annehmen. Dass wir sagen, ja, ich will. Ich nehme das für mich persönlich an, was du für mich getan hast. Und das ist die gute Nachricht. Das ist die frohe Botschaft von dem, was Jesus für uns getan hat. Das, was wir heute feiern. Im Vers 17 heißt es, dass Gottes Gerechtigkeit darin offenbart ist. In seinem Evangelium. Gottes Gerechtigkeit. Erstens, dass Gott selbst gerecht ist. Und das heißt, dass nur der absolut Gerechte vor ihm bestehen kann. Und weil Gott gerecht ist, musst du auch darauf bestehen, dass unsere Schuld bezahlt wird. Na, wenn du wegen Mord vor dem Richter stehst und der Richter sagt, ah, ist schon okay, ich vergebe dir, geh nach Haus, nicht so wild, dann mag der Richter zwar barmherzig sein, aber es ist nicht gerecht. In einem gerechten System muss Schuld bezahlt werden. Und Gott ist gerecht. Deswegen konnte Gott nicht einfach so unsere Schuld erlassen. Aber Gott ist nicht nur gerecht, er ist auch barmherzig. Und er liebt uns auch. Und deswegen hat er selbst in Jesus unsere Schuld bezahlt. Und Gott ist auch gnädig. Gnade ist eine unverdiente Gunst. Ich kriege was, was ich nicht verdient habe. Und wenn wir Gottes Vergebung angenommen haben, Gottes Geschenk der Erlösung. Erlösung heißt so viel wie Freikauf. Freikauf von Jesus am Kreuz, wo er uns freigekauft hat. Wenn wir das angenommen haben, dann haben wir nicht nur Vergebung unserer ganzen Lebensschuld, nicht nur, dass unsere Schuld weggenommen ist. Wir stehen nicht nur nackt vor Gott, sozusagen, okay, unsere Schuld ist weg, aber hier stehen wir. Sondern wir haben noch viel mehr. Die Bibel sagt, wir sind bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus. Nicht nur unsere Schuld wird weggenommen und Jesus zugerechnet, sondern auch sein perfektes, heiliges Leben wird uns zugerechnet. Wir werden bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Und deswegen sind wir jetzt in unserem Stand, in unserer Position vor Gott, so wie Jesus, weil wir bekleidet sind mit ihm. Wir sind vor Gott rein und heilig. Und all diese guten Werke, voll guter Werke, die Jesus getan hat, mit einem perfekten, mit einem makellosen Leben. Weil uns das Leben Jesu zugerechnet wird. Und wir werden von Gott so behandelt, wie Jesus. Nicht wie wir es verdienen, sondern wie es Jesus verdient. Wir sind adoptierte Kinder mit ihm. Die Bibel sagt uns, wir sind Miterben mit Christus. Also die ganze Gerechtigkeit Jesu, die wird uns überwiesen, wird uns zugerechnet. Auf unser moralisches Lebenskonto überwiesen. Gottes Gerechtigkeit wird offenbart, in dem Sinn, dass er gerecht ist im Evangelium, aber auch in dem Sinn die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und die uns zugerechnet wird. Aber auch in einem dritten Sinn, denke ich, wird Gottes Gerechtigkeit offenbar in unserem Leben. Wenn wir es für uns angenommen haben, was Jesus für uns getan hat, und wenn wir in diesem rechtlichen Sinn gerechtfertigt sind, gerechtfertigt vor Gott stehen und Gemeinschaft mit ihm erfahren, dann wird auch ein Stück von seiner Gerechtigkeit ganz praktisch in unserem Leben sichtbar werden, von seinem Charakter. Seine Gegenwart in unserem Leben wird uns verändern, wird uns ihm ähnlich machen. Nicht vollkommen in dieser Welt, in diesem Leib, aber hoffentlich immer mehr. Und vollkommen im Himmel werden wir ihm ähnlich sein, ihm gleich sein, sagt die Bibel. Und der Gerechte wird leben. Das heißt nicht nur in Ewigkeit, in Beziehung mit Gott, sondern ewiges Leben. Und ewiges Leben ist mehr als nur ein langes Leben, es ist Lebensqualität. Und ewiges Leben beginnt hier. Und in dem Maße, in dem wir Jesus ähnlicher werden in unserem Leben, da können wir auch erfahren, was Leben wirklich bedeutet. Wir können ein Stück von dieser göttlichen Lebensqualität erfahren in unserem Leben. Wie gesagt, heilig sein bedeutet heil sein. Ich glaube, dass dieser Gottmensch Jesus, dass er der heilste Mensch war, der je gelebt hat. Und wenn wir ihm ähnlich werden, werden wir auch immer mehr dieses Heil erfahren. Schon jetzt hier, ganz konkret, ganz praktisch in unserem Leben. Das ist eine wunderbare Nachricht, dieses Evangelium, das wir heute feiern. Und Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums, dieser guten Nachricht nicht. Und ich schäme mich auch nicht, euch das immer wieder und immer wieder mit anderen Worten vor Augen zu malen. Vielleicht denkt ihr euch, Mann, der Sprung in der Platte. Redet immer wieder vom selben. Nee, das ist die wichtigste Nachricht, die es überhaupt gibt. Gottes Evangelium, Gottes gute Nachricht von dem, was Jesus für uns getan hat. Und wir schämen uns nicht dafür. Warum sollten wir? Warum soll sich der Paulus, warum sollten wir uns für eine gute Nachricht schämen? Wenn du kommst dann nach Hause und sagst, du Schatz, ich schäme mich so, wir haben im Lotto gewonnen. Schämt dich nicht für eine gute Nachricht. Wir haben in unserem Leben genug getan, wofür wir uns schämen müssen. Aber ganz sicher nicht für das Evangelium. Es ist oft unsere Menschenfurcht und unsere Furcht vor Ablehnung, die uns manchmal zögern lässt, die gute Nachricht weiterzusagen. Aber wir schämen uns nicht wegen der Nachricht, sondern es ist unsere Menschenfurcht. Und es ist wahr, dass sich viele Menschen darüber lustig machen. Und vielleicht uns auslachen werden, weil wir dran glauben. Was wird uns passieren, wenn wir das Evangelium weiter sagen? Aber Paulus hat damals schon gesagt, im 1. Korintherbrief im Kapitel 1 hat er gesagt, dass es Gott wohlgefallen hat, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis und den Nationen, den Heiden eine Torheit. Und wir könnten hinzufügen, den Römern, Römer waren so stolz auf ihre Militärmacht, für die Römer war diese Nachricht von diesem Gekreuzigten eine Schwachheit. Und es ist heute nicht viel anders. Für die Religiösen, die Menschen, die sich den Himmel durch eigene Werke verdienen wollen, die sich ihre Götter selbst schnitzen wollen, die ihnen passen, für dieses Evangelium ein Anstoß. Weil das Evangelium uns sagt, dass unsere eigene Leistung vor Gott nicht zählt. Und für die humanistischen Intellektuellen, die Gott und alles Geistliche ausklammern wollen von der Wirklichkeit und letztendlich selbst Gott spielen wollen, für die ist es eine Torheit. Und dann gibt es die Stolzen, die sagen, ja, Jesus glauben, das ist eine Krücke für die Schwachen. Hey, die wirklich Starken, die schauen der Realität ins Auge, dass das Leben sinnlos ist. Und ertragen das. Und für diese Schwachheit Aber trotzdem sagt der Paulus, ich schäme mich nicht für das Evangelium. Paulus hat sich schlagen lassen und sich steinigen lassen und sich ausspotten lassen. Paulus hat den Lust von all seinem Ansehen und seinem Besitz und seinen Freunden in Kauf genommen und er sagt, ich schäme mich nicht. Warum? In Römer 9, 33 sagt, es steht geschrieben, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und dann heißt es aber, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wir werden uns nicht schämen müssen, weil wir an ihn glauben. Wir werden nicht zu Schanden werden, nicht enttäuscht werden. Warum? Weil das die Wahrheit ist. Es sind die, die das Evangelium ablehnen, die werden eines Tages beschämt vor Gott stehen. Nicht wir. Weil wenn wir Gott ausklammern aus unserem Leben und ignorieren das, was er sagt, dann sind wir weltfremd. Im wahrsten Sinn des Wortes. Und wir werden eines Tages zurückschauen auf unser Leben und beschämt sein. Und traurig sein. Und zurückschauen und sagen, ich habe mein ewiges Leben verspielt. Und ich habe mein Leben hier auf dieser Erde versaut. Und verschwendet und es falsch gelebt. Weil eines Tages, spätestens an unserem Todestag, wird jeder mit der Existenz Gottes und mit der Wahrheit von dem, was er uns sagt, konfrontiert werden. Wir leben in Gottes Universum, ob uns das gefällt oder nicht, ob wir dran glauben oder nicht. Ist euch das bewusst, das, was wir glauben, wird die Wahrheit nicht verändern. Wenn du sagst, ich glaube nicht, dass es Regen gibt, wirst nass werden wie jeder andere, wenn es das nächste Mal regnet. Ob du glaubst oder nicht, es wird die Wahrheit nicht verändern. Genauso wird jeder Mensch eines Tages im Gericht vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen müssen für sein Leben. Und ob du geglaubt hast oder nicht geglaubt hast, wird dann bestimmen, wo du die Ewigkeit verbringst. Aber es wird niemals die Existenz von Gott oder die Wahrheit von dem, was er uns sagt, ändern. Es ist die Wahrheit und wir werden nicht beschämt werden. Jesus hat gesagt in Matthäus 24, der Himmel und die Erde werden vergehen, aber mein Wort wird niemals vergehen. Das, was ich sage, das wird auf ewig Bestand haben. Und deswegen unsere Hoffnung auf Jesus, unsere Hoffnung auf Gemeinschaft mit Gott, unsere Hoffnung auf den Himmel durch das, was Jesus getan hat, das wird nicht enttäuscht werden. Wir werden nicht zu Schanden werden, weil es die Wahrheit ist. Es ist Gottes frohe Botschaft. Aber Paulus sagt auch hier im Vers 16, er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil, jeden Glaubenden. Ich schäme mich nicht, weil es Gottes Kraft zum Heil ist. In dieser Stelle im 1. Korintherbrief, wo er gesagt hat, es ist den Juden ein Anstoß und den Heiden eine Torheit, heißt es weiter, den Berufenen selbst aber, das heißt den Christen, die an ihn glauben, den Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, weil es Gottes Kraft zum Heil ist. Oder zur Errettung steht vielleicht in mancher Übersetzung von euch. Zum Heil für jeden Glaubenden. Den Religiösen, den humanistischen Intellektuellen, den stolzen Römern mag das Evangelium schwach oder anstößig oder töricht vorkommen, aber nur weil sie geistlich blind sind, nur weil sie nicht verstanden haben, dass Gottes Evangelium Kraft ist zum Heil. Kraft ist eine mächtige Sache, was Jesus für uns getan hat. Und das ist das Einzige, was die Menschen retten wird. Das ist das Einzige, was einen Menschen heil machen wird, einen Menschen in Beziehung mit Gott bringen wird und in den Himmel. Keine Religion, keine guten Taten, kein Lehrer, keine Meditation wird einen Menschen in den Himmel und in Beziehung mit Gott bringen. Keine menschliche Philosophie wird einen Menschen heil machen. Keine Macht dieser Welt wird dich vor Gericht und der Konsequenz deiner Sünde retten können. Nur einer, Jesus, Weil nur er hat für deine Schuld bezahlt. Und nur er hat dieses perfekte Leben für dich gelebt, was dir zugerechnet wird. Und nur er ist auferstanden und lebt heute und will heute in deinem Herzen leben. Nur Jesus. Nur er konnte sagen, in Johannes 14, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Weil nur er hat das getan. Was machst du mit deiner Schuld? Das ist die Frage, was machst du mit deiner Schuld? Wie überwindest du die Trennung zu Gott? Alles andere ist kraftlos, außer Jesus. Alle menschlichen Philosophien, alle Religionen, alle Lehren sind kraftlos, sind Lüge, sind ohne Autorität. Das ist heiße Luft. Die halten nicht das, was sie versprechen. Aber nur was Jesus für uns getan hat, heißt es hier, ist Kraft zum Heil. Gute Nachricht über ihn ist kraftvoll und hat Autorität. Dieses Wort Kraft, Dynamis im Griechischen, da kommt unser Wort Dynamik her. Oder Dynamit. Hat Kraft, da ist was dahinter. Was Dynamisches. Ist voll Kraft. Und Jesus wird jeden aus seiner Schuld und Verlorenheit retten, der an ihn glaubt. Die Juden zuerst, die haben es zuerst gehört, diese Botschaft, aber auch den Heiden, den Griechen, also auf gut Deutsch alle Menschen. Gottes Heilsangebot gilt allen Menschen. Jesus hat bezahlt für die Schuld von jedem einzelnen Menschen, der je gelebt hat. Und theoretisch können alle gerettet werden. Und das ist wirklich Gottes Herz. Er sagt, er will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle zum Heil kommen. Aber es gibt eine Einschränkung hier. Er sagt, Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden. Die Einschränkung ist, es wird nur wirksam für den, der glaubt. Es ist Gottes Kraft zum Heil allen Glaubenden. Und es heißt im Vers 17, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Gott bietet sein Geschenk der Erlösung, der Errettung jedem einzelnen Menschen an. Aber dieses Geschenk muss angenommen werden. Dein Geschenk, wenn du dir das Weihnachten vorstellst, oder Ostergeschenk, dass das Geschenk dir gehört, muss es dir nicht nur angeboten werden, sondern du musst es auch annehmen. Und das ist, was Gott macht. Gott bietet es jedem Menschen an. Er hält es jedem entgegen, aber nicht alle ergreifen es. Und es ist nur deins, wenn du es auch nimmst. Oder bei dem anderen Beispiel zu bleiben, wir sind alle krank. Und ich kann jetzt hier Medikamente auf den Tisch legen, die diese Krankheit heilen. Und sagen, hey, für jeden ist genug da. Und ihr könnt es nehmen. Aber das Medikament wird nur wirksam für den, der es auch nimmt und einnimmt. Scheck wird nur eingelöst, wenn er persönlich unterschrieben ist. Oder Programm für die Computerfreaks, ein Programm, was zum Download für alle zur Verfügung steht. Es wird nur auf deine Festplatte runtergeladen, wenn du es ja, persönlich tust. Du kannst das Programm nur ausführen, wenn du es persönlich auf deine Festplatte runterladest. Sonst bringt dir es nichts, dass es für alle zur Verfügung steht. Und diese ausgestreckte Hand, die das Geschenk annimmt, und diese Unterschrift auf dem Scheck Gottes, oder dieser Mausklick, der den Download beginnt, das ist unser Glaube. Gott wird uns nicht vergewaltigen, Gott wird sich uns nicht aufzwingen. Er liebt uns und er will eine Liebesbeziehung und Liebe ist nur aus freier Entscheidung möglich. Deswegen gibt er uns diese Entscheidung. Und er will, dass wir Jesu Werk für uns persönlich annehmen, als Bezahlung für unsere persönliche Schuld. Und das bedarf einer Glaubensentscheidung. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Mensch wird nicht gerettet, weil er getauft ist. Oder weil du in der christlichen Familie aufgewachsen bist. Oder weil du in die Kirche gehst. Diese äußerlichen Dinge. Nee, die Bibel sagt uns, es bedarf einer persönlichen Entscheidung, das anzunehmen, was Jesus für dich getan hat. Für dich persönlich. dass du Jesus persönlich in dein Leben einladest. Eine Glaubensentscheidung. Was bedeutet Glauben? Biblischer Glaube, echter Glaube, ist der Glaube, der uns errettet, ist nicht nur ein rein intellektuelles Fürwahrhalten von etwas. Nicht, dass du einfach sagst, ja, ich glaube, dass es Gott gibt. Oder ich glaube, dass Jesus für uns gestorben ist. Ich glaube, dass das wahr ist. Ich habe die richtige Theologie. Das ist gut und wir brauchen auch das. Unser Glaube ist ein intelligenter Glaube. Das ist Teil davon. Aber es braucht mehr. Es ist ein Glaube, das annimmt. Es ist ein reagierender, sich hingebender, darauf einlassender, es sich aneignender Glaube. Deshalb sagen wir oft, wenn wir über unsere Bekehrung sprechen, dass wir Jesus unser Leben übergeben oder Jesus in unser Leben einladen oder dass ich Jesus als meinen Herrn und Erlöser annehme. Das sind alles aktive Worte. Das ist was aktives Reagieren da drin. Das ist was Radikales, wo es abgeht. Hebräer 11 heißt es, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man erzieht. Verwirklichung, das ist auch wieder so ein, mach's real für mich. Realisiere es für mich. Ich bin überführt von dem, überzeugt von dem, was ich nicht sehe. Also wiederum bei dem Beispiel von einem Medikament zu bleiben, sagen wir mal Aspirin. Biblischer Glaube ist nicht nur zu sagen, ich glaube, dass es sowas wie Aspirin gibt. Okay. Sondern es ist mehr, ich glaube an die Wirkung von Aspirin. Und auch wenn ich die Wirkung nicht sehen kann, so physisch, kann nicht sagen, ha, da läuft die Wirkung. Und auch wenn ich es vielleicht nicht ganz verstehen kann, wie es genau wirkt und das funktioniert, ich kann die Auswirkungen sehen, so wie Jesus gesagt hat in Johannes 3, wie der Wind weht, wo er will, so wirkt der Geist. Ich kann die Auswirkung sehen von anderen Menschen um mich herum, was es stimmt, was Gott uns sagt. Ich kann es nicht alles wissenschaftlich erklären, wie es genau funktioniert, dass mir Jesu Gerechtigkeit angerechnet wird und meine Schuld auf ihn überwiesen wird. Aber sonst wäre es ja auch kein Glaube. Die Bibel sagt uns im 1. Korinther Kapitel 13, dass im Himmel der Glaube aufhören wird. Im Himmel wird es keinen Glauben geben, weil da werden wir von Angesicht zu Angesicht sehen. Wird alles klar sein. Aber jetzt will Gott, dass wir ihm vertrauen, ohne zu schauen. Also, biblischer Glaube heißt nicht nur ich glaube, dass es sowas wie Aspirin gibt, sondern mehr, ich glaube an die Wirkung von Aspirin, aber dann noch einen Schritt weiter. Ich nehme es persönlich ein, das Aspirin. Ich handle nach meinem Glauben, ich wäre aktiv und ich eigne mir das an. Genauso. Glaube an Jesus, der uns heil machen wird, der uns retten wird, eignet sich das an, was Jesus für uns getan hat. Können das tun in einem einfachen Gebet, indem wir sagen, Jesus, ich bekenne, dass ich krank bin, dass ich ein Sünder bin, dass ich verloren bin. Und ich bekenne, dass ich mich nicht selbst heilen kann oder retten kann oder irgendwas dazu tun kann. Und Jesus, ich glaube, dass du ein perfektes Leben für mich gelebt hast und dass du am Kreuz für meine persönliche Schuld gestorben bist und dafür bezahlt hast. Und ich glaube daran, dass du auferstanden bist und lebst. Und ich nehme das jetzt persönlich für mich an. Und ich vertraue darauf allein für meine Errettung. Ich glaube, dass das die Medizin ist, die meine zerbrochene Beziehung mit Gott und mein Leben heilen wird. Und jetzt, Jesus, komm in mein Leben. Ich will ab jetzt für dich leben und mit dir und will dich mein Leben führen lassen. Ich will ab jetzt dir für meine Erlösung vertrauen und mein Leben Tag für Tag im Vertrauen auf dich leben. Ich verspreche euch, wenn ihr diesen Schritt tut, wird Gott dein Leben und dein ewiges Leben revolutionieren. Es wird wirklich passieren. Gott wird dich erretten. Und er wird in dein Leben kommen. Und er wird dich verändern. Ich möchte euch herausfordern, wenn irgendjemand hier ist heute Morgen, der es noch nicht für sich persönlich angenommen hat, dieses Geschenk. Wenn du es noch nicht getan hast, möchte ich dich herausfordern, das anzunehmen. Und ich kann das nicht beurteilen. Äußere Dinge, Äußerlichkeiten täuschen oft. Aber hey, du weißt in deinem Herzen, tief in deinem Herzen, du weißt, ob du den Schritt getan hast oder nicht. Du weißt, ob du in Beziehung mit dem lebendigen Gott bist oder nicht. Ganz egal, wie es äußerlich ausschaut, ob religiös oder nicht oder wie immer. Aber weißt du, dass du Vergebung hast? Hast du das angenommen? Kennst du Gott? Hast du Beziehung mit ihm? Du weißt es. Und wenn du es noch nie für dich in Anspruch genommen hast, das, was Jesus für dich getan hat, dann möchte ich dich einladen heute Morgen. Was für einen besseren Tag gäbe es als Ostern, gerettet zu werden und heil zu werden. Das anzunehmen, was Jesus für dich getan hat. Ich möchte euch auch einladen, wenn irgendwas unklar ist noch in diesem Evangelium oder wenn da irgendwelche Zweifel da sind bei euch, ich möchte euch einladen zu fragen und zu hinterfragen und zu prüfen. Beschäftigt euch damit, kommt zu uns. Sag, ich habe noch ein Problem damit oder ich verstehe das nicht. Lass uns drüber reden. Weil es ist die wichtigste Angelegenheit eures Lebens. Schiebt es nicht einfach irgendwie weg. Wenn das stimmt, was Gott sagt, dann wird die Annahme oder die Ablehnung von dem Evangelium euer ganzes Leben bestimmen in alle Ewigkeit. Schiebt es nicht irgendwie weg. Schiebt es nicht auf. Beschäftigt euch damit. Und für all die, die gerettet sind, die sagen können, ja, ich weiß, dass Jesus mein Erlöser ist. Ich habe es angenommen. Leute, lasst uns das feiern heute Morgen. Den ganzen Tag heute. Lasst uns dran freuen. Das ist, was wir heute feiern. Dass Jesus ein perfektes Leben für uns gelebt hat. Und dass er für unsere Schuld bezahlt hat und dass er auferstanden ist. Und dass wir heute in Beziehung mit ihm leben dürfen. Möge diese Osterfreude mit jedem Einzelnen von uns sein heute. In Jesu Namen. Amen. Lass uns beten. Jesus, wir wollen dir heute Morgen Danke sagen. Danke für das, was du für uns getan hast. Herr, wir sind so beeindruckt von dir, so begeistert von deiner Selbstlosigkeit, von deiner Liebe für uns. Danke, dass du ein perfektes Leben für uns gelebt hast, Jesus. Und danke, dass du für unsere Lebensschuld bezahlt hast. Und danke, dass du lebst, dass du hier bist, dass wir in Gemeinschaft mit dir leben dürfen. Wir schätzen das, Jesus. Mach uns auch ganz neu bewusst, immer mehr, wie viel du für uns getan hast und wovon du uns errettet hast. Wir können das nicht oft genug hören und uns oft genug daran erinnern. Wir lieben dich, Herr, und wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Und wir wollen dich heute feiern, Jesus. Deine Auferstehung für uns. Ich bete um deinen Segen über jeden, der hier ist. Bitte, dass du uns begleitest durch die nächste Woche. Bitte, dass du uns alle näher zu dir ziehst, ganz egal, wo wir stehen. In Jesu Namen. Amen.